Chris Doby und Danny Noppert gewinnen auf der Pro Tour, während die deutschen Spieler reihenweise Spiele herschenken und auch sehr früh ausscheiden. Außerdem gibt es Exkurse nach Skandinavien, Osteuropa und nach Lateinamerika.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr einschaltet. Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast, verfügbar wie jede Woche auf sämtlichen Kanälen. Ich bin Kevin Schulte und ich begrüße Micha Wattenberg. Hallo.
Hallo Kevin. Neue Woche, neues Glück. Es ist wieder Zeit für eine Mittwochsfolge und heute sind wir aktueller denn je, denn wir nehmen straight nach Players Championship Event Nummer 8 auf. Das ist am Dienstagabend und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt dann diese Folge für euch. Das heißt, mittendrin im Geschehen. Es sind viele Pfeile geflogen und Kevin, ja, das waren zwei gute volle Tage und es war wieder Pro Tour Alltag.
Definitiv, dementsprechend können wir jetzt auch gleich über den aktuellen Stand in den relevanten Major Races sprechen. Also Pro Tour Alltag ist ja das Brot- und Buttergeschäft und dementsprechend auch enorm wichtig, gerade für die Spieler, ja, die so an der Abbruchkante stehen, wenn es darum geht, sich für die großen Turniere zu qualifizieren. Das gilt nicht für diejenigen, die gewonnen haben, diese beiden Turniere. Einmal Chris Doby, einmal Danny Noppert. Ich würde sagen, wir gehen einfach chronologisch vor, sprechen zunächst über Players Championship Nummer 7 am Montag. Chris Doby, Hollywood gewinnt zum dritten Mal einen Titel auf der Pro Tour. Ich gehe mal den Turnierbaum durch von Chris Doby. Er schlägt Vincent van der Voort, sehr dankbar zum Auftakt mit 6-1, dann 6-5 gegen Mike de Decker, 170 im Decider gespielt, als de Decker bereits Matchstarts hatte. Ich glaube, nach 12 Darts stand Mike de Decker dann auch auf 32 Punkten Rest. Dann nächstes Highlight in der dritten Runde gegen Mickey Menzel, 9 Darter gespielt beim 6-1-Sieg, 106 im Average gespielt gegen Kim Heibrechts, dann Daryl Gurney rausgenommen, Ross Smith mit einem 109er Average nach Hause geschickt und Josh Rock im Finale mit 8-4 geschlagen. Ja, war viel drin bei diesem Turnierverlauf für Chris Doby.
Ja, was will man mehr? Also das war ein unfassbar guter Tag von Chris Doby, der das wirklich souverän gemeistert hat. Und ich glaube, es sind auch immer wieder diese Knackpunkte, die du in frühen Runden überstehen musst, dass du mal den ein oder anderen Matchstart überlebst oder ganz knapp diesen Situationen entringst. Und dann, wenn du halt zwei Matchstarts schon gegen dich hattest, ich glaube bei 44 Punkten Rest war das dann, und dann die 170 Punkte checkst. Das sind solche Momente, die geben dir Selbstvertrauen, die beflügeln dich. Es zeigt, dass Chris Doby aktuell wirklich in einer bestechenden Form ist. Und wer weiß, jetzt facht so ein bisschen auch wieder die Debatte auf, ne, Premier League hin und her. Wenn er da bei der WM die 4-0-Führung durchgebracht hätte, dann wäre es vielleicht was geworden. Aber ne, hätte, wenn und aber, so ist es eben. Aber es war ein grandioser Tag. Also was willst du mehr? Du checkst die 170 im Decider, du wirfst einen 9-Darter, du spielst Averages von 106 und 109. Also das unterstreicht wirklich diese gute Form von Christopher Doby. Und das war schon à la Bonheur.
Und für einen Spieler, der zwar ja zum dritten Mal jetzt so einen Titel eingeheimst hat, ist es trotzdem jemand, der gar nicht immer so performt hat bei dieser Art von Turnier. Ich glaube, das hat er ja auch dann so ein bisschen durchblicken lassen, dass er sich explizit vorgenommen habe, in diesem Jahr auch auf der Pro Tour besser zu spielen. Und das sieht ganz gut aus. Er holt sich also diesen Titel am Montag gegen Josh Rock. Und lass uns auch über Rocky kurz sprechen, denn man muss ja schon sagen, das ist einmal mehr auch die Bestätigung, dass er auch im dritten Jahr jetzt auf der Tour jederzeit es mit allen dann doch aufnehmen kann, auch wenn es jetzt gerade im letzten Jahr schwierigere Phasen gab für den Nordiren, aber Siege über Espinel und Searle, die zeigen natürlich auch, dass er da voll mitschwimmen kann. Im Halbfinale dann auch gegen Luke Woodhouse, der jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, gerade auf der Pro Tour hat er dann auch gewonnen, also für Josh Rock auch ein wichtiges Ergebnis, gerade weil er natürlich jetzt in diesem Jahr auch sein überragendes Debütjahr verteidigt sozusagen.
Ja, definitiv. Also nicht nur vom Preisgeld wichtig, sondern ich glaube viel wichtiger einfach auch für die Confidence, dass man da ein paar Spiele in Folge gewinnt, dass man ein Finale erreicht. Ich muss sagen, bei Josh Rock bin ich immer noch so ein bisschen kritisch, ist ja auch einer der Spieler, wo ich gesagt habe, dass ich da glaube, dass es in diesem Jahr nicht unbedingt so viel weiter nach vorne geht, sondern vielleicht eher noch ein bisschen zurück auch von den Leistungen. Jetzt hat er hier ein Finale gespielt, ist definitiv gut, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber man muss noch ein bisschen drauf schauen. Also ich bin noch ein bisschen vorsichtig, was das angeht, weil wir wissen auch bei den Players Championship Turnieren über die Jahre, die Spieler, die ein gewisses Grundniveau haben, da kann jeder jeden schlagen und dann erreicht auch jeder von den Spielern mit dem Niveau von einem Josh Rock mal ein Halbfinale, Finale. Aber schauen wir mal, was da noch weiter bei rumkommt in diesem Jahr, aber es sei ihm jetzt erstmal gegönnt, das war definitiv ein guter Turniertag.
Gut war es auch für Ross Smith, der im Halbfinale steht. Damit haben wir jetzt auch die Halbfinalisten kurz mal angerissen. Luke Woodhouse, das ist jetzt auch, wie gesagt, auch schon gar nichts Neues mehr. Irgendwie ist überrascht einen jetzt auch nicht mehr so krass. Der hat sich auch wirklich so in dieses Feld gespielt von denjenigen, die dann jetzt auch auf mittelfristige Sicht immer mit der Teilnahme auch an den European Tour Events rechnen können. Also eine gute Entwicklung genommen und das bringt natürlich für Luke Woodhouse auch ein bisschen Sicherheit. Jetzt hier auch mit dem Halbfinale nachgelegt. Das sieht richtig gut aus, auch in der Pro Tour Order of Merit. Ansonsten im Viertelfinale als erster Franzose Thibaut Tricol. Runde 1, französisches Duell gewonnen gegen Jacques Labre, natürlich eine kuriose Auslosung. Labre aber auch wirklich kein Spieler, der es dann mit Tricol aufnehmen kann. Ich glaube, der spielt da 74 im Average. Danach nimmt Tricol auch Ratajski raus, auch Kevin Dötz und Damon Hatter und scheitert dann an Josh Rock. Es waren jetzt keine 100-plus-Averages dabei, aber einfach ein solider, guter Standard, der dann bei einer gewissen Tagesform auch mal ja so ein Viertelfinale bringen kann.
Ja, Ratajski, Dötz und Hatter musst du auch erstmal rausnehmen. Und ja, Jack Labre, ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt, ne? Bei denen, wenn ich den Mann im Stream sehe, denke ich direkt an die Schadensregulierung M bis Z. Also hat für mich erstaunliche Ähnlichkeiten mit Bernd Stromberg bzw. mit Christoph Maria Herbst. Aber ja, für Thibaut Tricol sicherlich ein guter Erfolg für Darts in Frankreich im Generellen. Gehen wir weiter. Luke Littler raus im Achtelfinale mit 5-6 gegen Ross Smith. Und dazu habe ich jetzt nochmal so einen kleinen Take. Ich weiß nicht, in welchem Leck das genau war, aber das wird jetzt ein bisschen rein technischer, wie Luke Littler spielt. Bei 60 Punkten Rest, wenn er jetzt zum Beispiel noch drei Darts in der Hand hat, da gab es die Situation, wo er wieder ans Oki kommt und diese 60 Punkte dann checken möchte. Und wir kennen das bei Luke Littler sonst von dem Wurfbild her, dass die Darts so ein bisschen mehr nach oben stecken und er die eher von unten anspielt. Und dieser Junge ist wirklich sehr talentiert und weiß auch, zusätzlich wirklich, also er ist nicht einfach nur gut, er weiß auch wirklich noch sehr, sehr genau, was er da technisch macht. Also müsst ihr mal drauf achten, wenn er 60 Punkte Rest hat und sich die 20 so anspielen möchte, dass von der Doppel-20 noch möglichst viel zu sehen ist, dann greift er am Dart ein bisschen um, fasst den ein bisschen weiter vorne an und lässt den Dart ein bisschen später los in seiner Wurfbewegung von seinem Release-Point. Und dadurch landet der Dart so im Board, dass er etwas weiter nach unten steckt, fast schon von dem Steckwinkel wie bei einem Nathan Rafferty oder Kieran van Veen. Sieht man wirklich, wie dieser Dart nach unten hängt, ganz untypisch für sein eigentliches Wurfbild, damit er sich eben noch mehr Platz oben auf die Doppel-20 lässt. Und das ist wirklich schon, ich glaube, das ist eben der Weg der New Generation, ja, wo sich der Dartsport auch hin entwickeln wird, dass man einzelne Darts so spielt, um sich da eben noch mehr Platz zu lassen, weil das machen bislang noch ganz wenige Spieler. Und ich sag mal so, jeder der Profispieler sollte natürlich imstande sein, die Single 20 auch mit einem etwas veränderten Steckwinkel, wie der Dart im Board ankommt, zu treffen. Und wenn man sich dadurch eben noch mal ein bisschen mehr Platz auf das Doppelfeld ermöglichen kann, dann ist das Darts der Zukunft.
Und das trennt dann auch die Spreu vom Weizen, ne? Also das zeugt ja dann auch von einem Selbstverständnis, das der junge Mann hat. Finde ich auch gut, dass man natürlich genau solche Themen hier auch mal bespricht, weil gerade jetzt so diese Art von Turnieren natürlich auch nicht die allerwichtigsten sind, ne? Also klar, für gewisse Spieler ist es dann sehr bedeutsam, wenn es darum geht, bin ich beim Matchplay dabei oder bin ich es nicht. Aber Luke Littler wird es auch verschmerzen können, dass er jetzt hier an beiden Tagen vergleichsweise früh rausgegangen ist. Und trotzdem kann man ja dann auch mal wieder über ihn sprechen. Wir müssen auch deshalb über ihn sprechen. Nicht nur, weil er Luke Humphreys in einem kleinen WM-Final-Rematch eine Runde zuvor rausgenommen hat mit 6-5, sondern weil er auch jetzt in einer gewissen Forbes-Liste steht. Die Forbes Top 30 unter 30 in der Kategorie Sports and Games. Luke Littler sogar auf dem digitalen Cover. Und er sieht da ja alles andere als 17 aus. Also den haben sie da gut drapiert.
Ja, also wirklich, es sieht aus wie, weiß ich nicht, Top 30 unter 60 oder so. Ja, er sieht auf diesem Cover aus in seinem feinsten Zwirn. Also mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, da fehlt nur noch die Rentnermütze und dann sieht er aus wie Gerd Fröbe als Goldfinger und James Bond Gegenspieler in dem gleichnamigen Film. Also daran hat es mich wirklich direkt erinnert.
Und ich dachte mir so, wenn der jetzt noch ein Steckbrief drunter steht, dann würde da auf jeden Fall bei Hobby stehen, Tontauben schießen. Also den Vibe hat er für mich auch total vermittelt.
Ja, es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Da fehlte eigentlich auch nur noch das Monokel und die Taschenuhr und dann wäre der Vibe perfekt gewesen. Aber naja, ich sag mal so, ich würde mir auch altbackene Klamotten anziehen, wenn ich im Gegenzug auf die Top 30 unter 30 Liste vom Forbes Magazin in Europe käme.
Ist auf jeden Fall eine schöne Randnotiz. Luke Littler, also sportlich jetzt nicht mit den großen Ergebnissen, aber durch die Forbes Liste ist er jetzt doch wieder in aller Munde. Also wir sprechen tatsächlich jede Woche über ihn. Wir kommen auch nicht an ihm vorbei. Was soll man machen? Ansonsten sprechen wir über weitere große Namen, konkret die Premier League Spieler bei Players Championship Nummer 7. Das waren allesamt keine guten Ergebnisse. Also Luke Humphreys haben wir erwähnt, geht gegen Littler raus. Littler wiederum dann im Achtelfinale ausgeschieden gegen Ross Smith und alle anderen scheitern noch früher. Peter Wright in der ersten Runde 1-6 gegen Barry van Peer. Das war so der Peter Wright, den wir gerade zu Beginn der Premier League gesehen haben. 84er Average, ging wirklich gar nichts. Bei Gavin Price ging auch nicht so viel, verliert ebenfalls 3-6 gegen Kim Heibrechts in Runde 1. Michael van Gerven in Runde 2 ausgeschieden im Decider gegen Ryan Meikle ist derjenige, der Michael Smith in der zweiten Runde geschlagen hat und Richie Athouse besiegt Rob Cross. Josh Rock wiederum ist die Endstation gewesen für Nathan Espinel in Runde 3. Kann man da irgendwelche Ableitungen rausziehen? Wie blickst du darauf? Ist es einfach, gerade jetzt, weil die Players Championships auch so kurz vor der Premier League sind, jetzt auch alle unter der Woche stattfinden, dass der Fokus einfach noch weniger drauf liegt, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist? Oder gibt es einen anderen Erklärungsansatz dafür, dass da jetzt wirklich reihenweise so schlechte Ergebnisse dastehen, zumindest an diesem Montag?
Ich würde jetzt, also aktuell bei diesen Ergebnissen nicht unbedingt eine Erklärung suchen im Turnierkalender der Premier League und so weiter. Also ich glaube im Generellen, dass die Premier League-Spieler alle müde sind und eine höhere Belastung haben als der Rest auf der Tour. Das ist klar, Gervin Price hat neulich auch noch in einem Interview gesagt, dass er eigentlich den alten Modus nochmal präferieren würde, weil es einfach für die Spieler nicht ganz so anstrengend ist. Aber jetzt bei diesen Players-Championship-Turnieren kann man es nicht unbedingt so explizit da rausnehmen, muss man sagen. Es war ein bisschen Pause davor für die Spieler. Es war jetzt kein European Tour Wochenende vorher. Sie sind jetzt in England, geht dann wieder zur Premier League am Donnerstag. Die meisten müssen ja auch jetzt nicht in eine European Tour Qualifikation. Also von daher, das ist ja, das funktioniert ja an sich schon so. Das sind, glaube ich, eher individuelle Gründe. Littler und Humphreys zeigen ja auch, es geht eben auch anders. Und ich sag mal jetzt zum Beispiel so eine Runde 3 von Nathan Espinel, der gegen Josh Rock rausgeht, das würde ich jetzt gar nicht mal so als schlechtes Ergebnis konstatieren. Das passiert halt eben auf der Pro Tour, dass dann halt so viel in Runde 1 rausgegangen wird, ist natürlich jetzt vielleicht ein unglücklicher Zufall, aber es zeigt einfach, wie sehr das Niveau auch zusammenrückt auf der kompletten Tour und dass jeder eben auch jeden schlagen kann.
Und es liegt aber dann sicherlich auch ein Stück weit darin begründet, dass es eben die unwichtigsten Turniere sind und gerade für diese Art von Spielern da jetzt auch wenig von abhängt, wie die Ergebnisse auf der Pro Tour sind. Ich glaube, das spricht auch für die Spieler, dass sie eben so diesen Schalter auch, diesen berühmten Schalter dann doch umlegen können. Es ist ja nicht so, dass das allesamt Sorgenkinder sind und dass die Premier League jetzt total schwach ist vom Niveau. Im Gegenteil, sie macht ja total Spaß in diesem Jahr und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn auch diese Kandidaten dann am Donnerstag wieder deutlich bessere Leistungen zeigen und so manch einer hat ja auch schon einen Tag später eine deutlich bessere Leistung gezeigt, aber darüber sprechen wir gleich. Lass uns erstmal bei den Deutschen jetzt noch anknüpfen. Wir haben mit Daniel Klose einen Mann in Runde 3, für den das ein sehr gutes Ergebnis ist. Bordfinale erreicht, dann gegen Ian White ausgeschieden mit 4-6. Das Problem aus deutscher Sicht ist, Daniel Klose ist der Einzige, der es in die Runde der letzten 32 geschafft hat. Ansonsten haben wir hier nur Erstrunden und Zweitrunden aus. Gabriel Clemens verliert gegen Luke Humphreys, natürlich bittere Auslosung, Runde 1 gegen Dimi gespielt, diese Partie gewonnen. dann gegen Humphreys mit 4-6 ausgeschieden. Ricardo Pietrzko, kurioser Verlauf irgendwie, spielt 108 im Average gegen einen ganz schwachen Adam Gavlas, der wurde wirklich überfahren von Ricardo. Dann gegen den tschechischen Landsmann Karel Sedlacek, sieht Ricardo aber alt aus, verliert 4-6. Tim Wolters verliert gegen Jim Williams mit 2-6. Pascal Rupprecht mit 3-6 gegen Stephen Bunting. Das waren jetzt die Kandidaten, die in Runde 2 ausgeschieden sind. Und gerade zum Spiel von Tim Wolters kann man ja noch eine Randgeschichte erzählen.
Ja, erstmal Tim Wolters in seinem ersten Spiel gewinnt sein erstes Turnier auf der Pro Tour überhaupt jemals.
Erstes Spiel.
Und bitte?
Du hast Turnier gesagt, ne?
Habe ich Turnier gesagt?
Entschuldige. Du hast Turnier gesagt, erstes Spiel.
Nein, ich meine natürlich das erste Spiel. Da
die
war
anderen
ich in den
Siege waren ja auf der, bei den UK Open.
Bei den UK Open, genau. Und man muss sagen, bei Tim Wolters, man hat es bei ihm auf Social Media gesehen, ihm ist wohl im Practice vorher eine Spitze abgebrochen bei einem Dart, hat dann keine Ersatzdarts mit dabei und kriegt Spitzen von Mervyn King zur Verfügung gestellt, die aber 4 Millimeter länger sind als die Spitzen, die er eigentlich spielt. Und also da denke ich mir, das hat, also das bei aller Liebe, das hat nichts mit Professionalität zu tun. Wenn man zu größeren Turnieren anreist, und das mache selbst ich schon, der wirklich verglichen hierzu einen sehr unspektakulären Dart spielt, wenn es was Wichtigeres ist, dann nehme ich doch ein zweites Set Darts mit. Also dann gucke ich doch wenigstens danach. Ich meine, das hier sind die Profis, die damit in den meisten Fällen ihren Lebenshalt verdienen. Dann schaut man doch einfach, dass man ein zweites Set Darts mit hat. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Das geht mir so. Ich kenne einige Spieler, die haben das gleiche Set nochmal in der gleichen Grammzahl mit vielleicht, ja, den gleichen Spitzen oder anderen Spitzen drauf. Dann habe ich auch noch zum Beispiel persönlich jetzt ein drittes Set. Die sind dann, das Set ist 2 Gramm leichter. Einfach, dass man sowas hat und das nimmst du dann halt mit für den Fall der Fälle. Also ich kann verstehen, dass nicht jeder einen Spitzenwechsler mit sich rumschleppt, oder? Aber ich sag mal, es gehört doch irgendwie zur Professionalität auch mit dazu, wenn man auf dem Circuit unterwegs ist. Wir haben das auch letztes Jahr bei Callan Ritz gesehen, der keine Ersatzdarts hatte und damit 2 Darts einfach weitergespielt hat. Also das kann doch nicht angehen. Du hast doch wenigstens als Profi, das Material kriegen die meisten sowieso von ihrem Ausrüster zur Verfügung gestellt oder kostet irgendwo 60 Euro zu kaufen. Du hast doch wenigstens noch ein Set Ersatzdarts mit dabei.
Sehe ich auch so, auf dem Niveau sollte so etwas nicht passieren, aber gut, dass du das Beispiel Ritz anführst, das hätte ich nämlich ansonsten auch noch gebracht, denn da reden wir ja noch über einen ganz anderen Spieler, also Callan Ritz als ehemaliger WM-Viertelfinalist, Sieger auf der Pro-Tour, Tim Wolters ist dagegen ja ein Novize, da kann man jetzt vielleicht nochmal eher sagen, ja, vielleicht ein bisschen Lehrgeld bezahlt und Fehler macht man zweimal, einmal und nie wieder, deswegen, das muss man ihm vielleicht lassen, aber bei Callan Ritz ist es ja tatsächlich noch absurder gewesen, ne, dass der dann da plötzlich mit 2 Darts weiterspielt, auch eine der herrlichsten Stories aus der letzten Zeit. Aber gut, dann lass uns noch über die anderen Deutschen sprechen, denn wir hatten ja noch 3 weitere Spieler, die in Runde 1 schon ausgeschieden sind. Martin Schindler gegen Daniel Klose, unterlegen mit 3-6. Lukas Wenig, zuletzt hier im Podcast dabei, gegen Robert Grundy, 1-6 verloren und Paul Krone 1-6 gegen Richie Attaus. Nicht nur in der Deutlichkeit überraschend, sondern auch, das sind eigentlich beides Gegner, zumindest Wenig gegen Grundy, den muss er eigentlich auch schlagen, wenn er Ambitionen haben will hier langfristig auf der Pro Tour. Auch das sollte jetzt nicht zu häufig passieren, dass solche totalen Off-Spiele dabei sind.
Definitiv. Aus deutscher Sicht auch noch interessant zu erwähnen, Florian Hempel konnte nicht mit dabei sein. Ist natürlich ganz bitter, auch in so einer Woche, wo die European Tour Qualifier noch anstehen, die für euch quasi heute, wenn der Podcast rauskommt, anstehen. Und zwar sind das die Qualifier für die Austrian Darts Open und für die Baltic Sea Darts Open. Das ist natürlich schon ärgerlich. Er hat auf Social Media geschrieben, dass es wegen einer Schleimbeutelentzündung im Wurfarm der Fall sei. Das ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich, dass das da jetzt gerade drauf fällt. Er steht noch auf der Entry-List drauf für die European Tour Qualifier. Aber es würde mich natürlich wundern, wenn er dort morgen wieder aufkreuzen würde.
Stichwort European Tour Qualifier, also wenn ihr es hört, heute am Mittwoch, da haben wir Martin Schindler natürlich nicht dabei, da haben wir Ricardo Pietrzko nicht dabei. Ricardo ist gesetzt für beide Turniere, für Graz und für Kiel. Martin über die Pro-Tour-Rangliste auch qualifiziert und erfreulicherweise auch Gabriel Clemens, der eigentlich den Cut gar nicht geschafft hat. Der profitiert davon, dass Michael Smith für Graz und Kiel nicht gemeldet hat. Nathan Espinel übrigens ein weiterer großer Name, der für Graz auch nicht gemeldet hat, dementsprechend Gabriel Clemens muss diese European Tour Qualifier auch nicht spielen. Und wo wir bei Graz sind, können wir auch mal kurz über die Leistungen der Österreicher reden. Zweimal zumindest ein Bordfinale erreicht. Roby John Rodriguez verliert gegen Brad Clayton, Mensur Suljovic gegen Luke Woodhouse. Gerade Mensurs Turnier war wirklich famos bis dato. Gegen Leighton Bennett macht er aus einem 3-5 ein 6-5 und noch viel krasser in Runde 2 liegt er 0-5 hinten gegen Dave Chisnell und gewinnt noch mit 6-5. Also da war Comeback Mensur am Start.
Ja, das war Menso in seiner Prime. Es ist ihm nur zu gönnen und er muss auch in die Pötte kommen, wenn es darum geht, eben noch die Tourkarte zu halten. Und ich würde es ihm natürlich auch gönnen, wenn er dann heute nochmal abliefern könnte und sich auch für die Austrian Darts Open qualifizieren könnte, weil ich glaube, das ist etwas, was ihm persönlich auch sehr wichtig ist. Ja, für Roby, ich sag mal, eine dritte Runde ist natürlich gut. Aber man muss dann auch sagen, ohne despektierlich zu klingen, was auch immer, aber wenn du im Bordfinale Brad Clayton bekommst, dann willst du natürlich auch noch über das Board hinausgehen.
Ja, dann musst du wahrscheinlich auch noch über das Board hinausgehen, gerade wenn es alles spitz auf Knopf steht, was jetzt den Erhalt der Tourkarte betrifft und so. Also da wäre es natürlich dann richtig wichtig gewesen, da auch noch eine weitere Runde zu überstehen. Aber immerhin zweimal ein Boardfinale, das ist auch eine Bilanz, die wir aus österreichischer Sicht zuletzt nicht so häufig hatten. Bleiben wir noch bei den Deutschsprachigen. Da hatten wir einen Nachrücker noch aus der Schweiz mit Stefan Belmont. Der ist allerdings in der ersten Runde gegen Scott Williams ausgeschieden, aber er sollte es ja dann am Dienstag deutlich besser machen mit einem Einzug ins Viertelfinale. Das als kleiner Vorgriff. Ansonsten würde ich sagen, blicken wir dann jetzt noch auf die Neundarter, denn es gab drei an der Zahl. Einmal Steve Beaton mit seinem, was ist es, der vierte Neundarter gewesen in seiner Karriere bei Players Championship Events?
Vierter Neundarter generell bei PDC-Events, nicht nur Players-Championship-Turniere, und zwar den ersten im Februar 2002 und dann der Dreierschlag April 2017, April 2019 und jetzt April 2024 im spätesten Spätherbst seiner Karriere, die mit der WM hoffentlich in diesem Jahr oder kommenden Jahr enden wird. Damit wird es zu Ende gehen und ja, am besten kann der Mann das im April. Des Weiteren hatten wir noch einen Neundarter von Daryl Gurney in Runde 2 gegen Jeffrey de Graaf und von Christopher Doby in Runde 3 gegen Mickey Menzel.
Und Steve Beaton, der Vollständigkeit halber, dem hat der Neundarter aber auch nicht so viel gebracht, denn er ist in der ersten Runde in seinem Spiel gegen James Sorrell trotzdem ausgeschieden. Also da braucht es auch noch einiges an Preisgeld, um die WM-Quali dann auch zu schaffen. Das wäre natürlich ein absolutes Fiasko, wenn das ausgerechnet jetzt bei seinem letzten Jahr auf der Tour nicht schaffen würde. Aber bis dahin sind noch einige Turniere zu spielen. Und ein weiteres Turnier wurde dann eben am heutigen Dienstag gespielt. Wir nehmen direkt nach Abschluss dieses Players Championship Events Nummer 8 auf und lass uns jetzt einfach mal drüber sprechen. Hier haben wir mit Danny Noppert einen Sieger aus der ähnlichen Kategorie wie Chris Doby, um so zu formulieren.
Ja, also wir haben das eben schon in der Vorbesprechung gesagt, wenn du halt auf so ein Players-Championship-Turnier schaust und du siehst das Finale Danny Noppert gegen Luke Humphries, dann ist das schon so ein gewisser Standard, weil beides sind Spieler, die sind solche Evergreens, dass sie da immer wieder in so einem Finale stehen und dass dann eben zwei davon gegeneinander spielen. Also das sind Paarungen, die kommen relativ häufig vor und die verwundern einen nicht. Natürlich, wenn man hier so ein bisschen ja auf das Viertelfinale schielt, dann hätte man sich aus ja, spektakulärer Berichterstatter-Sicht natürlich ein bisschen mehr über Stefan Belmont gegen Andrew Gilding gefreut. Das wäre natürlich die größere Story gewesen, aber so ist es Danny Noppert, der einen wirklich, muss man einfach so sagen, sehr soliden Tag durchgespielt hat. Das ist mal wieder das gute Grundniveau von einem dieser Topspieler, was sich da am Ende durchsetzt.
Ein richtiges Outblinker-Spieler hatte er drin in Runde 2 gegen Jim Williams, 106 gespielt, ansonsten alles zwischen 91 und 100, also sehr konstant auf einem sehr hohen Niveau. Gervin Price unter anderem geschlagen im Achtelfinale mit 6-3 und dann im Halbfinale gegen Überraschungsmann Radek Zaganski gewonnen. Im Finale war es ein 8-6 gegen Luke Humphries, also Luke Humphries nach seinem vergleichsweise frühen Aus am Tag zuvor gegen Littler. Einmal mehr hat er gezeigt, dass er auch mit einem großen Selbstverständnis aktuell spielt und hier wirklich dann nochmal ein gutes Ergebnis hat nachlegen können. Ansonsten, Radek Zaganski, der Name ist schon gefallen, sollten wir aber auch nochmal zwei, drei Sätze drüber verlieren, denn das ist ja nicht das erste Mal, dass er so weit gekommen ist. Im vergangenen Jahr ein Event gewonnen auf der Pro Tour, jetzt im Halbfinale, famos, also da wundert man sich immer wieder.
Ja, es ist irgendwie auch so ein bisschen random, muss man sagen, wo dieser Mann immer wieder herkommt. Es ist Top oder Flop und in diesem Falle hat er den Blinker aber sowas von gesetzt und hat das Pedal des Busses, den er meistens fährt, aber komplett durchgetreten und dann hat der Bus auf einmal keine Bremsen mehr, zieht er da auf einmal ja wieder bis ins Halbfinale. Also Radek Saganski, ein Name, den man glaube ich nicht so auf der Rechnung hat, aber dann doch irgendwie immer wieder auch in späteren Turnierrunden ab und an auftaucht. Stefan Belmont als Nachrücker im Viertelfinale, der erste Schweizer, der das jemals geschafft hat, verliert mit 6-5 gegen Kieran van Veen und auch das war ein richtig enges Ding. Also das habe ich eben auch noch live geschaut im Stream. Kieran mit dem letzten Matchstart dann reingemacht, als Stefan Belly Belmont, glaube ich, auf 40 Punkten Rest steht. Also da hätte die Reise tendenziell sogar noch weitergehen können.
Ja, es waren 18 Data von Van Veen, also da war dann sogar theoretisch noch mehr drin, wenn der Decider auch perfekt funktioniert hätte aus Sicht des Schweizers, aber es war ja ohnehin ein historischer Tag, zum ersten Mal ein Schweizer im Viertelfinale eines Proto-Events und er hat zwei Spieler aus der Premier League rausgenommen mit Michael Smith in Runde 2 und in Runde 4 mit Rob Cross, beide im Decider geschlagen, aber es waren komplett unterschiedliche Partien. Gegen Michael Smith reicht ihm 88er Average, um den Bully Boy rauszunehmen. Gegen Rob Cross musste er richtig auch übers Timing kommen. Cross selbst hat 100 gespielt, Belmont 96 und dreht die Partie nach einem 2-5 Rückstand. Also ein großer Erfolg für Stefan Belly Belmont, der Mensur Suljovic übrigens auch noch rausgenommen hat in einem kleinen Alpenderby. Mensur wieder wie am Vortag in Runde 3, also im Bordfinale ausgeschieden.
Ein ganz kleiner Take noch zu dem Spiel zwischen Kieran van Veen und Stefan Belmont. Falls es hier noch Nerds gibt, die sich ein bisschen nochmal die Stream-Highlights anschauen, was auch immer. Dann zum Match, diese 60 Punkte von Kieran van Veen. Schaut euch mal diesen Dart an zum Setup für Tops. Das ist einer der besten Darts im Setup dafür, die ich je gesehen habe. Der steckte sowas von perfekt. Noch besser als der von Luke Littler. Also wer da noch mal ein bisschen nachschauen möchte, besser kann man den Setup Darts bei 60 Punkten für Tops Rest nicht spielen.
Dann machen wir jetzt weiter mit den anderen Premier League Spielern. Einige Namen sind bereits gefallen. Belmont hat Cross und Smith rausgenommen. Peter Wright wurde erneut in der ersten Runde rausgenommen, diesmal von Lee Evans im Decider, also zweimal gar kein Preisgeld eingespielt für Peter Wright. Michael van Gerven eine Runde weitergekommen als am Vortag, in Runde 3 dann allerdings das Aus gegen Andrew Gilding, also gegen den hat er jetzt auch schon ein paar Mal verloren, zuletzt ja bei den UK Open auf der großen Bühne dann vor mehr als einem Jahr. Nathan Aspinall verliert gegen den schnellen Busfahrer, der mit dem Schnellbus unterwegs war, gegen Radek Saganski in der dritten Runde. Luke Littler verliert gegen Kevin Dötz. Das ist dann so ein Spiel, was wir noch nicht häufig hatten, dass Luke Littler auch mal gegen die etwas kleineren Namen verlieren kann, beweist Kevin Dötz. Und Gervin Price ist in Runde 4, also im Achtelfinale, genau wie Cross ausgeschieden. Price verliert gegen den späteren Sieger Danny Noppert. Ansonsten sind wir dann auch jetzt schon bei den Deutschen, würde ich sagen. Martin Schindler hier als einziger in Runde 3, macht also den Klose vom Vortag. Weiter hinaus ging es für keinen Deutschen in dieser Proto-Woche. Das ist natürlich enttäuschend.
Es war aus deutscher Sicht wirklich ein bisschen mau, muss man sagen. Martin Schindler, du hast es gesagt, als einziger in Runde 3 und das erst mit richtig guten Leistungen, also 107 Punkte gegen Callan Ritz, dann 105 gegen Willie O'Connor und geht dann in der dritten Runde mit 83 Punkten im Schnitt gegen Danny van Treib raus. Und das ist so manchmal was, da frage ich mich, ja, woher kommt denn dieser Leistungsabfall? Also du bist ja eigentlich richtig gut drinne in dem Tag, spielst 107, spielst 105, es war eben auch dann nicht nur ein Match und geht man dann halt mit 83 raus, das tut, glaube ich, schon weh und ich glaube auch, dass Martin das selber ärgern wird und ansonsten schaue ich hier gerade mal ganz kurz in die Notizen und sehe reihenweise Runde 1, Paul Krone 3-6 gegen Luke Humphries, Pascal Ruprecht 3-6 gegen Kim Halbrechts, Pietrzko 5-6 gegen Mensur Suljovic, Wolters 2-6 gegen Griffin, 76er Schnitt, verliert gegen 80er Schnitt, Klose 4-6 gegen Van Veen, Clemens 5-6 gegen Slevin und der Einzige, der sich wahrscheinlich am wenigsten vorwerfen darf, ist Lukas Wenig. 1-6 gegen Gervin Price. Dazu muss man sagen, Gervin Price 113 Punkte im Schnitt. Ja gut, muss er sich mehr anstrengen. Nein, kleiner Spaß.
Er hat es einfach nicht genug gewollt. die Mentalität.
Ja, genau. Da fehlt mir bei den Deutschen mal wieder dieser Biss- und Killerinstinkt, dass man diese Spiele auch gewinnen möchte. Nein, kleiner Scherz, das Spiel klammern wir mal so ein bisschen aus, aber der Rest, huiuiui, da geht aber mehr.
Wir müssen vor allen Dingen über Gabriel Clemens reden, denn das ist auch wieder eine gebrauchte Woche. Klar, am Vortag Dimi geschlagen, wichtig, auch Revanche genommen für das Aus zuletzt auf der European Tour in der ersten Runde gegen den Belgier, dann gegen Luke Humphries kannst du verlieren, alles okay, ist auch eine bittere Auslosung. Aber die Auslosung ist ja auch die Folge dessen, dass er in der Proto Order of Merit auch deutlich abgerauscht ist, dass er da eben kein gesetzter Spieler mehr ist in den Top 32. Also von daher hat das sich auch ein bisschen selbst zu schreiben. Und dann gegen Dylan Slevin, sorry, da darfst du nicht verlieren. Das sind dann die Gegner, die musst du auch besiegen, wenn du wieder wie in den letzten Jahren bei allen Majors dabei sein möchtest, also zumindest bei Matchplay und Grand Prix. Und da verliert er immer weiter an Boden.
Ja, definitiv. Du hast es angesprochen, ist aktuell nur noch die Nummer 34 in der Pro Tour Order of Merit. Nur mal im Vergleich dazu, Ricardo Pietrzko aktuell die Nummer 13. Und wir wissen, dass wenn man aus den Top 32 rausfällt, ist man eben auch kein gesetzter Spieler mehr bei den Players Championship Turnieren. Und das macht es einem dann nicht unbedingt leichter, weil es die Chance halt eben auch erhöht, dass man einen Hammer los direkt in der ersten Runde bekommen kann. Ja, und dann wird es eben schwierig, sich da wieder hochzuarbeiten. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Also wir haben eben auch schon mal das kurz angesprochen, dass er jetzt noch nachrücken darf für die European Tour Events Nummer 5 und 6. Dort war der Cut-off eigentlich schon am 29. März und Gabriel Clemens wäre als Nummer 17 in der bereinigten Pro Tour Order of Merit dort raus gewesen, also nicht mit dabei, profitiert hier jetzt von den Absagen. Aber wenn wir dann halt auch mal schauen, es geht auch eben weiter, der Cut-off für die Events 7 und 8 auf der European Tour, der ist jetzt am 26. April. Da ist Gabriel Clemens im Ranking schon nur noch die Nummer 20. Das heißt, drei weitere Spieler noch vor ihm. Da wird es dann eben auch unwahrscheinlich, dass man über irgendeine Absage noch reinrutscht, weil da müssten die ja mindestens 4 Spieler absagen. Kommt an sich eigentlich nie vor, 1 oder 2, ja, aber 4 nicht. Und dann sieht es halt auch schon düster aus, weil da musst du halt auch eben in ein gut besetztes Feld der Qualifikation mit den anderen übrigen Tourkartenhaber, wo sich am Ende nur 10 Leute durchsetzen. Und das eben auch für die European Tour Events, die dann noch auf deutschem Boden folgen.
Und ganz konkret geht es da jetzt für Gabriel Clemens darum, bei den nächsten 3 European Tour Events sich eben wieder in diese Pro Tour Order of Merit so weit nach vorne zu spielen, dass er für die Pro Tours, für die European Tours 7 und 8 eben auch noch keine Quali spielen müsste. Also das ist ja noch möglich. Es sind 4.000 Pfund Rückstand stand jetzt, wenn er jetzt nicht darauf widersetzt, dass irgendjemand absagt. Aber man kann ja auch auf der European Tour mit dem einen oder anderen Sieg dann eben mehr Boden gut machen, als das jetzt bei den Players Championships der Fall ist. Aber aktuell hat man nicht so richtig viel Hoffnung, beziehungsweise es fehlen komplett die Ergebnisse in diesem Jahr. Und das wirkt sich eben dann auch auf die anderen Major Races aus, ganz konkret beim Matchplay. Da ist er mit 28.500 Pfund fast 10.000 Pfund hinter Martin Schindler, der den letzten Platz in der Pro Tour Order of Merit belegt, der berechtigen würde, zum World Matchplay zu fahren. Also dementsprechend, das wird nicht einfach für Gabriel Clemens. Ansonsten, jetzt haben wir so ein bisschen über die Major Races gesprochen. Ich würde sagen, das machen wir in den nächsten Wochen eh konstant. Je näher dann auch die Turniere rücken, desto intensiver werden wir das auch machen. Deswegen vielleicht, bevor wir jetzt den Haken machen hinter die Players Championships, es gibt ja noch ein paar größere Sorgenkinder, über die man kurz sprechen sollte, auch aus nicht-deutscher Sicht.
Ja, definitiv. Also das ist zum einen Matt Campbell, hat in diesem Jahr 11 Events bei der PDC gespielt, seit Beginn des Jahres, steht noch ohne Sieg da, ebenso wie Adam Warner und Callum Goffin, stehen auch bei 0 Siegen, sogar aus 13 Spielen in diesem Jahr. Also das ist mal wirklich ein komplett verkorkster Start für die drei Spieler auf der Tour. Welche zwei Spieler ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz herausheben möchte, sind Gary Anderson und Luke Humphries. Die haben beide dieses Jahr, und das Jahr geht ja jetzt schon ein bisschen, noch kein Spiel gemacht mit einem Average von unter 90 Punkten. Und die haben beide zusammen mehr als 80 Spiele gespielt. Das ist schon heftig. Das hat sonst auf der Tour keiner außer diesen beiden. Und ja, das ist schon eine beeindruckende Konstanz. Also du musst ja nicht die ganze Zeit 100, 105 spielen. Aber kein Mal unter dieses Grundniveau von 90 Punkten zu fallen, das ist krass.
Das ist definitiv krass. Und gerade bei Gary Anderson muss man schon sagen, ja, da fehlen die Titel, ne? Die heimst er jetzt nicht ein, aber er ist ja auch wirklich bei fast jedem Pro-Tour-Event lange drin. Er ist auch die 2 in der Players Championship Order of Merit nach 8 Turnieren, nur Ryan Searle noch besser. Gary Anderson macht wirklich richtig Laune und aktuell ist er dann eher ein Pro-Tour-Spieler als ein Bühnenspieler, ne? Dass man das mal sagen würde, hätte ich auch nicht zu träumen gewagt, aber aktuell ist es so und Gary Anderson muss jetzt im Prinzip den Switch hinkriegen, dass er auch mal so einen richtig, richtig tiefen Run dann bei einem Major-Turnier hat, also Matchplay, das wird natürlich dann der Fokus sein im Sommer, um dann auch wirklich in der großen Order of Merit wieder dahin zu kommen, wo er hingehört. Dass er es drin hat, was das Spielerische anbetrifft, das zeigt eben die Statistik, die du gerade vorgetragen hast. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, machen wir den Haken hinter die großen Jungs und gehen so ein bisschen auf die regionaleren Touren und auf die kleineren Quali-Turniere aus aller Welt. Da gab es nämlich einiges am vergangenen Wochenende, zum Beispiel Nordic and Baltic Tour, also die Tour für alle Spieler aus Skandinavien und aus dem Baltikum. Die Events 3 und 4 von 10 auf dem Weg zur Weltmeisterschaft haben stattgefunden. Zweimal schwedische Sieger, einmal gewinnt Johan Engström in einem schwedischen Finale gegen Oskar Lukasiak. Die Tourkartenspieler Jeffrey de Graaf raus in der Runde der letzten 32 gegen einen Finnen namens Sami Högström. Benjamin Reuss, der andere Tourkartenbesitzer aus der Region, scheitert im Viertelfinale an Oskar Lukasiak. Und Marco Kantele, der ja eigentlich ein Dauerbrenner ist, um da vorne zu stehen und die WM-Quali zu schaffen, der verliert in der Runde der letzten 64 gegen Benjamin Reuss. Und bei Event Nummer 4 haben wir dann mit Jeffrey de Graaf einen sehr, sehr knappen Sieger im Finale gegen Kordekka aus Norwegen mit 6-5. Und auch da Kantele sehr früh raus gegen einen Norweger namens Thor Helmer Johansen. Und alleine die Namen sind schon ein Gemälde.
Ja, wirklich. Also die Namen sind ein Gemälde. Das ist Ganze sogar so bildlich, dass, wo du das hier gerade vorgetragen hast, ich mich irgendwie in meinem Kopf bildlich mitten im IKEA abstehen sehen. Und gerade Högström, das erinnert mich eher irgendwie jetzt, als wenn das hier, weiß ich nicht, irgendein Schreibtisch oder Regal wäre. Also ja, es ist schon...
Während dann der Lukasiak, das ist irgendwas Robustes. Lukasiak ist irgendwie so ein robuster Schrank oder so.
Ja, genauso wie Thor Helmer Johansen. Das ist auch eher was Robustes. Aber ja, es ist schon, ja, ist, also ich sag mal, nicht nur bei uns läuft Darts und gerade auf der Nordic-Baltic-Tour, das Niveau auch in der etwas breiteren Masse der Spitze nimmt auch schon gut zu, muss man sagen. Also dieses Konzept, was die PDC da jetzt auch schon seit einiger Zeit fährt, das geht auf.
Definitiv, das sieht man auch daran, dass sich 4 verschiedene Spieler qualifiziert haben für die European Tour Events 4-7. In Sindelfingen wird Johan Engström dabei sein, in Graz Darius Labanauskas, natürlich auch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, sehen wir dann auch mal wieder auf der Tour, da freue ich mich auch drüber. In Kiel wird Daniel Larsson dabei sein, der hat es ja dann als Schwede auch nicht weit bis zu den Baltic Sea Darts Open, und in den Niederlanden bei European Tour 7 wird erstmals der Finne Teemu Harju dabei sein, und dann haben wir jetzt auch noch die Qualifikanten für das Nordic Darts Masters feststehen. Madas Rasma, natürlich über die Tourkarte sicher dabei gewesen schon von vornherein, auch Benjamin Reuss und Jeffrey de Graaf. 5 Plätze wurden ausgespielt in einer Rolling Order of Merit über 12 Monate betrachtet, und die Spieler mit dem meisten Preisgeld sind Marco Kantele, Johan Engström, Wladimir Andersen, Dennis Nilsson und Daniel Larsson. Und die schöne Randnotiz da, Daniel Larsson hat es auf den letzten Drücker geschafft und liegt am Ende 25 Euro vor Paavo Müller. Boah, das muss so unglaublich bitter sein. Paavo Müller 25 Euro entfernt von einem großen Spiel gegen Littler, Van Gerven oder irgendwen. Wobei Littler ist ja ausgerechnet in Kopenhagen gar nicht dabei. Was erzähle ich da? Aber gegen Van Gerven.
Ja, das haben wir doch hier schon ausreichend besprochen, dass Luke Littler dort gebannt ist. Von diesem Major-Turnier ausgeschlossen, gemieden wie ein Aussätziger.
Paavo Müller, ja, also in seiner Haut möchte ich nicht stecken nach diesem Wochenende. Ist bitter gelaufen für ihn. 25 Euro hat er zu wenig eingespielt. Ansonsten, jetzt drehen wir mal so ein bisschen die Weltkugel. Gar nicht so weit. Wir blicken nach Osteuropa, denn auch dort haben 4 Qualifikationsturniere für die European Tour stattgefunden. Es ging diesmal um Graz, Kiel, Rosmalen in den Niederlanden und European Tour 8 in Leverkusen. Auch hier vier verschiedene Namen. Romeo Gribavac aus Kroatien wird in Graz dabei sein. Sebastian Biawecki in Kiel, Jiří Brecher aus Tschechien erstmals dabei auf der European Tour in den Niederlanden und Benjamin Pratnemer, Ex-WM-Teilnehmer aus Slowenien und vielleicht ja eine späte Empfehlung für den World Cup. Also der Cut-Off für den World Cup ist schon gemacht. Also da hilft dann die Order of Merit-Platzierung eines Slowenen nicht, weil das Turnier in Leverkusen ist unmittelbar vor dem World Cup in Frankfurt. Aber vielleicht, ja, es gibt ja da sicherlich noch einen freien Startplatz jetzt gerade, weil die Ukraine dürfte fraglich sein, ob man die nochmal einlädt. Vielleicht ist Slowenien eine Nation, die man da einladen könnte aus dem osteuropäischen Raum. Gleichwohl, hast du jetzt ad hoc einen zweiten Slowenen am Start?
Einen zweiten habe ich ad hoc nicht am Start, aber ich sag mal, bei einem Benjamin Pratnemer wüsste man halt auch als PTC, was man bekäme. Und das wäre definitiv etwas mehr Sendezeit als sonst. Ich erinnere mich noch an Benjamin Pratnemer im Ellipelli, wurde dann auch noch in der ersten Runde gelost gegen, jetzt hilf mir kurz, hilf mir auf die Sprünge.
Justin Pipe,
genau. Und es war eines der ist mir übrigens auch die Tage bei der Premier League aufgefallen, jetzt, ich wollte es eigentlich nicht bringen, jetzt passt's aber, hat Tom Kirsten im Kommentar gesagt, bei der Premier League, wir schauen auf einen kurzweiligen Dartsabend, dann dachte ich mir, wir hoffen doch alle, dass der Abend nicht so kurz wird, sondern ein bisschen länger, was ist denn das Gegenteil von kurzweilig, in meinem Kopf war ich direkt bei langweilig, aber das stimmt ja nicht, also ich sag mal so, ja, es war definitiv das. Ich werfe die Bedeutung jetzt mal hier so in den Raum. Ihr könnt das interpretieren, wie ihr wollt. Also Benjamin Pratnemer gegen Justin Pipe war definitiv ein langweiliges Spiel bei der WM. Daran erinnere ich mich noch. Und ja, könnte eine Empfehlung für den World Cup sein. Also man wüsste halt, was man bekäme.
Wobei man sagen muss, ja, langweilig bedingt aber auch immer Spannungslosigkeit. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es zumindest ein Fünf-Satz-Thriller. Dann finde ich eher so eine Partie zwischen Norman Madu und Jim Williams langweilig, wo es 3-0, 3-0, 3-0 ausgeht. Aber ist Ansichtssache, ne? Gut, Norman Madu ist aber auch schon die perfekte Überleitung, denn wir bleiben beim World Cup of Darts. In Costa Rica hat der World Cup Qualifier für Lateinamerika stattgefunden. Ein Turnier, auf das ich mich seit Wochen und Monaten diebisch gefreut habe, alleine um einfach mal die Teilnehmerliste durchzugehen. Wir hatten 12 Teams aus 7 Nationen am Start, maximal 2 Teams pro Nation waren erlaubt. 2 Teams aus Guyana, Norman Madu und Sudesh Fitzgerald, sie haben dann letztendlich ihrer Favoritenrolle auch stattgehalten und haben es dann am Ende geschafft, sehr souverän. Ansonsten hatten wir 2 Teams aus Brasilien, aber kein Portella. Der zockt aktuell da gar nicht mit. 2 Teams aus der Gastgebernation Costa Rica, 2 Teams aus Chile, 2 aus Nicaragua, 1 aus Kolumbien und 1 aus Panama. Es waren fest 4 Dreiergruppen, danach ab Viertelfinale K.O.-System. Es sind Teams mit einem Average von unter 50 Punkten in die K.O.-Runde gekommen. Großartig.
Wo du Diogo Portella angesprochen hast, da kann ich so ein paar Infos aus dem nicht ganz garen Halbwissen hier in den Raum schmeißen, weil nämlich bei uns aus dem Team Felix Knappe so ein bisschen befreundet ist mit Diogo Portella, sich besser verstehen. Und der hatte da neulich mal nachgefragt aus eigenem Interesse und da ist zu mir die Info gekommen, dass Diogo Portella aktuell wohl gar kein Darts mehr spielen würde. Also das wirklich komplett an den Nagel gehangen habe. Ja, Norman Madu und Sude Fitzgerald. Da fiel dir dann aber auch ein Stein vom Herzen. Also da konntest du dann in die Küche gehen und zu dem seit 4 Monaten im Familienkalender angestrichenen Termin 3 Kreuze zumachen, oder?
Ja, so ungefähr. Aber nein, also letztendlich, diese Nationen sind ja das Salz in der Suppe bei diesem Turnier. Ich liebe den World Cup of Darts. Ich sag's jedes Mal, er geht viel zu kurz, weil man die Geschichten wenig atmen lassen kann. Aber Guyana bietet eine unfassbare Geschichte. Das war letztes Jahr auch schon toll, ne? Da, ich glaube, es war ja Fitzgerald. Ich verwechsel die beiden immer. Es müsste Fitzgerald gewesen sein, der ja auch im Koma lag nach einem Autounfall, der sich dann aber zurückgekämpft hatte und dann mit Madu diese Qualifikation dann auch gelang, dort in Frankfurt 2 Spiele absolvierte. Madu war dann später eben auch der Qualifikant, der ja auch sicherlich davon profitiert, dass Portella kein Contender ist, der es dann auch in den Ellipelli geschafft hat. Vielleicht wird das auch in diesem Jahr noch ein weiteres Mal schaffen. Also schöne Geschichte, Guyana wieder in Frankfurt am Start. Im Finale übrigens ein 77er Average. halbwegs passabel gegen das Team aus Nicaragua mit Norwin Jiménez und Gerald Ordenana, die mit einem 65er Average da stehen. Und mehr Infos habe ich jetzt aber auch nicht über dieses Kultturnier in Costa Rica.
Na, da bin ich ja schon fast enttäuscht. Kevin, dann mach doch einfach kurz noch weiter mit der Australien-Tour, bevor wir dann zum wöchentlichen Premier League-Update kommen und ich dann noch mal ein bisschen was habe von einem Land, was gar nicht so weit weg ist von uns, und zwar aus England, denn es gab auch noch JDC-Events und da ist auch was passiert. Aber genau. Erstmal Australien.
Erstmal ein guter Teaser, deswegen kurz noch der Blick nach Australien. Die Turniere 4 bis 6 von 15 auf der DPA-Tour mit drei verschiedenen Siegern, Rob Modra, Jeremy Fack und Gordon Masers. Gordon Masers ist in der Rangliste auch vorne, weil er bei diesem ersten Block auch schon ein Turnier gewonnen hatte, aber es ist eben noch sehr, sehr eng. Modra ist für das World Series Event in Wollongong qualifiziert. Das liegt daran, dass pro Turnierblock wird derjenige Spieler eben ausgewählt, beim World Series Event dabei zu sein, der bei diesem jeweiligen Turnierblock das meiste Preisgeld einspielt. Das war beim ersten Block Brandon Lloyd, jetzt beim zweiten ist es Rob Modra, also Gordon Masers kann man sagen, da fehlt so ein bisschen das Timing, die Konstanz fehlt. In der Rangliste ist er zwar vorne, weil er zwei Tagessiege hat, aber er hat jetzt eben bei den jeweiligen Blöcken in Summe nicht am besten performt. Das wäre der Blick nach Australien dann auch schon gewesen. Und bevor die JDC dann hier zur Sprache kommt, ja, das kurze Premier League Update wie jede Woche erstmal mit einem Bericht, mit einem kleinen Nachschau zu Spieltag Nummer 10 in Manchester.
Ja, ganz genau. Es ist der zweite Sieg für Littler in Folge. Es ist Humphreys, der seinen ersten Platz verliert. Und dazu muss ich was sagen, ist mir dann am Donnerstagabend aufgefallen, doch nicht aller guten Dinge sind drei in der Partie zwischen Michael Smith und Luke Humphreys. Luke Humphreys hat Michael Smith abgelöst, als Weltmeister zum Vorjahr, als Sieger des German Darts Grand Prix zum Vorjahr in München und hätte ihn, sie haben ja beide im ersten Spiel gegeneinander gespielt, ablösen können an dem Abend als Sieger in Manchester, denn Michael Smith hatte im Jahr davor in der Premier League 2023 den damals 14. Spieltag in Manchester gewonnen und das war der mittlere Sieg in seinem Dreierstreak aus dem Vorjahr. Hat Luke Humphreys nicht geschafft. Für Michael van Gerwen wird es mittlerweile schon so ein bisschen eng. Sechsmal im Viertelfinale raus und so viel mehr als die drei Tagessiege hat er dann irgendwie auch jetzt momentan nicht zu bieten.
Nee, es sind 17 Punkte, sprich 15 durch die drei Tagessiege in Folge in den Nächten 2 bis 4 von Berlin angefangen und sechsmal im Viertelfinale raus. Das wird nur unterboten von Peter Wright, der bei 8 Erstrunden Niederlagen steht, Price ebenfalls bei 6. Van Gerwen lebt halt wirklich von dieser Dreier-Serie. Aber es wird immer enger in der Tabelle. 17 Punkte, nur noch Platz 4. Michael Smith kommt bedrohlich näher. 15 Zähler. Rob Cross hat jetzt einiges an Plätzen eingebüßt. 4-mal in Folge im Viertelfinale raus bei 11 Punkten. Da hat sich schon eine Lücke aufgetan. Gervin Price 10 Punkte, aber im Gegensatz zu Cross eher mit einem guten Trend. Jetzt auch mit dem Finale, was er da gespielt hat in Manchester und dem neuen Data im Halbfinale. Also da ja wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Aber im Finale dann letztendlich gegen Luke Littler überhaupt nicht daran anknüpfen können, was er zuvor gegen Wright gespielt hat, gegen Michael Smith. Ja, und Luke Littler ist ja dann auch der Spieler, der jetzt Luke Humphreys vom Thron gestoßen hat. Littler mit 23 Punkten, nur zweimal in der ersten Runde raus und da ist er wirklich mit Abstand der beste und konstanteste Spieler und das sagt auch einiges aus. Gerade wenn wir uns daran zurückerinnern, vor 3 Wochen lag Luke Littler noch auf Platz 5.
Ja. Ja,
tolles
du hast
Comeback,
ja recht.
Sozusagen. Also,
ja, also in der Premier League, es kann sich so viel tun. Da siehst du mal, was 2 Tagessiege ausmachen können. Und da siehst du mal, was potenziell auch noch 2 Tagessiege von Gervin Price ausmachen können. Dann ist er da nämlich auch ganz stark wieder mit drin in der Verlosung. Und dann wird es nämlich noch dünner für Michael van Gerwen. Schauen wir mal, was das bringen wird. Jetzt geht es morgen erstmal zu Spieltag Nummer 11 nach Birmingham und dort haben wir die Paarungen Peter Wright gegen Luke Humphreys, Rob Cross gegen Luke Littler, Gervin Price gegen Michael Smith und Michael van Gerwen gegen Nathan Aspinall. Kevin, die obligatorische Frage, wer gewinnt den Abend?
Ich habe so eine Ahnung, dass du vielleicht jetzt nochmal den Price versuchen wirst, deswegen bleibe ich in der oberen Turnierhälfte. es würde einiges dafür sprechen, dass auch Littler zum dritten Mal in Folge gewinnt und dann in Rotterdam in der ersten Runde ausscheidet. Aber ich mache es jetzt anders. Ich gehe jetzt mal wieder mit Luke Humphreys. Der hat jetzt eine gute Pro-Tour-Woche dann doch noch absolviert mit dem Finaleinzug am Dienstag. Luke Humphreys, auch ein dankbares Auftaktlos mit Peter Wright. Was heißt los? Dankbare Auftaktpartie. Halbfinale vielleicht Revanche nehmen an Littler. Im Finale dann den Iceman besiegen. Das wäre so der Weg für Luke Humphreys.
Okay, dann bleibe ich bei Gervin Price, weil er mir auch bei diesen zwei Proto-Tagen gut gefallen hat vom Niveau. Das können wir ganz offen so konstatieren. Das ist eigentlich nicht diskutabel. Ob es dann für den Premier League-Sieg reichen wird, das werden wir dann sehen. Aber jetzt, Kevin, habe ich erstmal noch ein paar Infos zu den JDC-Events. Denn auch von der JDC wurden 4 Events am vergangenen Wochenende in England gespielt. Wir haben das hier auch letzte Woche in einer Nebennotiz schon mal kurz angesprochen. Bei diesen 4 Turnieren gibt es 2-mal einen Doppelsieg, und zwar 2 Siege insgesamt für Jack Howard, 2 für Owen Bryceland, und über den möchte ich jetzt kurz sprechen. Owen Bryceland, 10 Jahre alt, kommt aus Schottland, spielt im Achtelfinale bei JDC Event Nummer 12 ein Average von 104,86 Punkten. Man muss dazu sagen, bei der JDC ist das zwar nur in einem Best of 5, das heißt, es waren 3 Legs effektiv, die in diesem Spiel gespielt wurden, aber trotzdem, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, 104,86 Punkte mit 10 Jahren. Mit 10 Jahren gibt es einige Spieler, die brauchen noch den Hocker unterm Board, um da wieder dran zu kommen, wenn sie die Pfeile auf Tops rausziehen. Und dann spielst du fast 105 Punkte im Schnitt. Das ist gar nicht mal so verkehrt.
Mit 10 Jahren, das ist irre, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 2014 geboren, das heißt also, der ist in dem Jahr geboren, als Deutschland Weltmeister wurde. Und das ist ja gefühlt auch noch nicht so lange her. Der ist geboren, nachdem ich Abi gemacht habe. Also jetzt wird es wirklich komplett wild. Also bei Luke Littler kann man ja schon ähnliche Spirenskes machen. Aber Owen Bryceland, 10 Jahre, natürlich sollten wir jetzt hier den nicht in den Himmel loben. Aber schöne Randnotiz, weil 105 Punkte knapp im Average, auch wenn es nur Best of 5 ist mit 10 Jahren, das ist Wahnsinn. Und das wird dann auch zu Recht von der PDC natürlich dann auch in den sozialen Medien mal geteilt. Das hat man nicht alle Tage.
Ja, vollkommen zu Recht. Somit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Es bleibt uns jetzt nochmal so einen ganz kleinen Blick zu wagen auf das, was jetzt noch ansteht, und auch auf die Freitagsfolge, die ab heute auch schon auf Patreon zu hören ist. Kevin, erzähl uns doch mal ganz kurz, um was geht's in der Freitagsfolge, weil das ist definitiv eine interessante Folge. Und warum kostet das Patreon-Abo 3,57 €?
Dann fange ich mal mit dem Finanziellen an. Und zwar, uns hat eine Nachricht erreicht, die auch komplett richtig ist, dass die 3 Euro, die wir ja immer wieder ansprechen, die Patreon kostet, das Abo-Modell, was wir euch zur Verfügung stellen, dass ihr eben...
Was wir euch andrehen.
Die Freitagsfolgen, dass ihr die immer dann bereits am Mittwoch zusätzlich zur regulären Folge erhaltet. Dass das ja nicht so ganz stimmt, weil... da ja noch die Mehrwertsteuer draufkommt. Demzufolge wollen wir das ganz transparent sagen. 3,57 € ist der finale Betrag, der abgebucht wird. Das ist korrekt. Wir haben das leider falsch kommuniziert. Bei Patreon wird man aber von Anfang an auch darauf aufmerksam gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Drückerkolonne ist oder so, wo dann irgendwie am Ende, wie wenn man, keine Ahnung, mit diesen Butterfahrten unterwegs ist und da am Ende dann die Leute ausgenommen werden. Das ist überhaupt
Kevin,
nicht
unser Ansinnen. Kevin, wir beide Enkeltrick-Betrüger, ne?
So, genau. Enkeltrick-Patreon-Betrüger. Nein. Ja. Spaß beiseite. Also wir sind sehr, sehr dankbar für den ganzen Support, den wir erhalten, und zur Wahrheit gehört eben dazu 3,57 € im Monat. Monatlich kündbar natürlich auch, und ihr seid weiterhin dabei. Danke für den Support an dieser Stelle. Und am Freitag geht es dann eben in der Folge, die ihr am Mittwoch schon bei Patreon hören könnt, also heute, geht es um alles Mögliche. Denn wir haben bei Instagram dazu aufgerufen, stellt doch mal alle möglichen Fragen, die euch so auf der Seele brennen. Und wir nehmen das dann zum Anlass, um darüber zu diskutieren. Ist eine lange Folge geworden, eine intensive und eine sehr themenreiche, abwechslungsreiche Folge. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Definitiv. Also das war eine gute Folge. Ich habe ab und an mal damals in der Schule noch von meiner Englischlehrerin nach dem Referat die Kritik gehört, da wäre nicht genügend Tiefgang drin gewesen. In dieser Folge am Freitag war definitiv genug Tiefgang drin. Also das war breit gefächert und wir haben da auch nichts gescheut an Fragen. Also da waren auch, ja, wirklich ein paar tiefergehende Sachen drin. Hat Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass euch die Folge auch gefällt und dass, wenn ihr das jetzt gerade hört, ihr es nicht mehr bis zum Freitag abwarten könnt. Und das müsst ihr ja auch gar nicht, denn ihr könnt das auf Patreon jetzt schon hören. Wie gesagt, für 3,57 € dank der 19%igen Mehrwertsteuer in der Bundesrepublik Deutschland. So, dann haben wir noch eine kleine Vorschau für die nächste Woche. Es ist European Tour Event Nummer 3, welches ansteht in Riesa. Auslosung kommt erst morgen Mittag raus. Ricardo Pietrzko gesetzt, ansonsten mit dabei Martin Schindler, Gabriel Clemens, Michael Unterbuchner, Patrick Klingelhöfer, Kai Gotthardt und Jan Dückers.
Also wir haben zwei deutsche Debütanten mit Patrick Klingelhöfer und mit Jan Dückers. Patrick Klingelhöfers Debüt haben wir auch schon ausführlich angeteasert sozusagen in der Interviewfolge vor einigen Wochen mit ihm. Da sind wir mal gespannt, gegen wen es geht und wie er sich dort präsentieren wird. Darüber wird dann gesprochen hier natürlich im Sport1 Darts Podcast bei Checkout in der nächsten Woche. Ich bin dann allerdings nicht dabei. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in einen kurzen Urlaub, aber ich denke oder bin sicher, dass ich würdig vertreten werde und es wird natürlich dann auch in jeder der nächsten Folgen, wenn ich dann abstinent bin, einen Gast geben. Also es wird kein Micha Wattenberg-Monolog geben. Keine Angst, Leute. Außerdem wird sicherlich mal kurz angerissen, was da sonst noch so in der Dartswelt stattfindet, denn es gibt ein bisschen was. In der chinesischen Premier League findet tatsächlich schon die letzte Spielrunde statt, inklusive der Finalrunde. Also da wissen wir dann schon, welcher Chinese im Alley-Pally dabei sein wird. Natürlich, wie heißt der Kollege? Chiao Chen Song, der große Favorit. Und dann haben wir noch in Nordamerika die CDC Cross-Border Challenge mit Spielern aus den USA und Kanada. Also es gibt auch wieder Sonstiges aus der Dartswelt. Plus natürlich dann das Premier League Update. Es geht ja dann stramm zu auf Ahoy, Rotterdam, Nacht Nummer 12. Immer so eine der ganz besonderen Premier League Abende, finde ich.
Ja. Ahoi, so sollten wir es halten und damit diese Folge beschließen. Kevin, schönen Urlaub dir. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Ansonsten dürfen alle mit mir und fabelhaften Gästen Vorlieb nehmen. Da sind die Planungen gut gelaufen. Wir haben da ein paar nette Leute hier am Start. Also seid gespannt. Wir hören uns regulär am Freitag oder heute auf Patreon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
Das war's für heute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.